Hallo und herzlich willkommen bei Body Spirit Soul, deinem Podcast für dein bestes Leben. Ich bin Heike Malisik, Referentin, Autorin und Coach. Zusammen mit Beate Nordstrand habe ich das ganzheitliche Abnehmkonzept Lebe leichter entwickelt und den 10-Wochen-Kurs Body Spirit Soul für Frauen. Ja, und wir zwei podcasten seit 4 Jahren und meine Folge heute handelt von Kuchenkindern und Wechseljahren. Es waren deine Fragen und meine Antworten und es ist eine richtig bunte Mischung zusammengekommen. Ja, die erste Frage habe ich mir selber gestellt und werde sie auch selber beantworten. Und zwar habe ich sie mir gestellt, als ich die letzte Podcast-Folge von Beate angehört habe. Sie hat ja gefragt, wann warst du demütig? Und mir ist da sofort ein Gespräch vom Januar 2018 eingefallen. Damals war der Glenn Chapman, von dem wir auch die Anleitung der Power Hour haben, für ein Seminar bei uns in der Kirche. Und wir hatten an einem Vormittag als Gemeindeleitung einen Austausch mit ihm. Und er fragte damals, was glaubt ihr, was Jesus von euch will? Und jeder hat da so seine Antwort gesagt. Und bei mir war die Antwort Demut. Mir war gerade 2017 und 18 so bewusst geworden, wie viel Gnade wir erleben, dass wir mit Lebe leichter und mit Body Spirit Soul so erfolgreich unterwegs sein dürfen. Und ich fand das überhaupt nicht selbstverständlich. Die erste Auflage von Body Spirit Soul war innerhalb von kurzer Zeit 5000 Mal verkauft. Wir waren mitten in unserem Pilotprojekt von Body Spirit Soul, also von dem Kurs. Und auch Lebe leichter lief einfach gut, die Kurse waren voll, wir haben viele Coaches ausgebildet. Und bei all dem Erfolg war es mir wichtig, dass ich demütig bleibe, dass ich weiß, dass all das, was ich habe, was ich kann, aus der Gnade geschieht und ich einfach von Gott so beschenkt bin, dass ich das nicht vergesse, dass die Kinder gesund sind, dass meine Ehe funktioniert, dass die Gemeinde wächst, dass wir Freundschaften haben, dass wir einmal im Jahr im Urlaub sein können, all die Sachen, wo man manchmal meint, das wäre so selbstverständlich. Und ja, daran musste ich sofort denken, als ich die Folge vorletzte Woche gehört habe. Das hat mich demütig gemacht und ich habe Gott immer wieder für diese Gunst gedankt. Und einen weiteren Moment hatte ich im Frühling 2021, als wir unser 10-jähriges Lebe leichter Jubiläum hatten und damals das Buch Trau dich rauskam. Die Veranstaltungen waren ja alle abgesagt und ich hatte kaum Möglichkeit, Bücher zu verkaufen. Und das ist für mich immer eine große Einnahmequelle gewesen. Und seit März 2020 ist die weggefallen. Und wenn ich die Bücher selber verkaufe, also wenn Beate und ich, wenn wir unsere Bücher selber verkaufen, dann haben wir einfach einen besseren Gewinn, als wenn die Bücher über den Buchladen verkauft werden oder direkt beim Verlag bestellt werden oder über das Internet. Und deswegen war es für uns eine wirkliche wirtschaftliche Herausforderung. Plötzlich wurden die Kurse abgesagt, die Veranstaltungen wurden alle abgesagt. Eben, wir hatten auch keine Möglichkeit mehr, die Bücher zu verkaufen. Und ich hatte trotzdem Gottes Zusage, dass er uns versorgen wird. Und das hat er auch getan. Und ich weiß noch, da eben in diesem März, ich glaube es war Februar oder März 2021, kam sonntags nach dem Gottesdienst Nadja aus unserer Kirche auf mich zu und fragte, ob sie ein Trau dich Buch bei mir kaufen könnte. Und dann gab sie mir 17 Euro in die Hand und ich habe ihr das Buch gegeben und habe plötzlich eine so tiefe Dankbarkeit verspürt, dass ich hier einfach so ein Buch verkaufen konnte. Also eins, nicht 20. Also früher, wenn ich unterwegs gewesen bin, da habe ich mal locker 20, 40 Bücher verkauft, ja. Aber ich war in diesem Moment so dankbar für das eine, für das Kleine, für das Wenige, weil das nicht selbstverständlich war. Und das hat sich irgendwie gut angefühlt. Und das ist bis heute geblieben. Das hat bis heute angehalten. Ich bin viel dankbarer geworden, auch für so kleine Sachen. Ob das jetzt demütig ist, ich glaube, Dinge nicht für selbstverständlich halten, das ist auch eine Art von Demut. Ja, das war eine meiner Fragen, die ich mir gestellt habe und gleich beantwortet habe. Jetzt kommen wir mal zu euren Fragen. Ich bin dankbar für jede Frage, die ihr mir geschickt habt. Es waren gar nicht so viele, aber ich fand jetzt offen gesagt jede einzelne ziemlich genial und es ist eine richtig gute Mischung aus lebe leichter Fachfragen und auch persönlichem und ich hoffe, dass du aus jeder Antwort etwas Gutes für dich mitnimmst. Wir starten mal mit der Sibylle und die Sibylle fragt, oder schreibt, meine größte Problemzone ist der Bauch. Hast du Tipps, wie man speziell dem Bauchfett den Kampf ansagen kann? Gibt es den Cortisolbauch? Ja, da musste ich jetzt tatsächlich selber mal recherchieren. Also Cortisolbauch sagt man wohl, wenn man unter Dauerstress leidet und das dazu führt, dass man um die Bauchgegend mehr Fett einlagert. Also definitiv ist es so, dass Stress immer ein Faktor ist, der den Stoffwechsel auch beeinflussen kann. Und wer so dauergestresst ist, hat auch eine hohe Cortisolproduktion. Cortisol ist ein Hormon, das uns leistungsfähiger macht, wirkt sich aber auch auf unseren Fettstoffwechsel aus. Also grundsätzlich ist es ja nicht nur für die Abnahme förderlich, etwas entschleunigter zu leben, sondern auch für das gesamte Wohlbefinden. Und hier lohnt es sich sicherlich mal innezuhalten und sich zu hinterfragen, was macht mir da eigentlich gerade Stress? Was kann ich tun, um diesem Stress entgegenzuwirken? Welche Konsequenz hätte das? Würde mir die Konsequenz eventuell noch mehr Stress machen? Was wäre die Alternative? Und welche Konsequenz hätte es, wenn ich mein Stresslevel nicht runterfahre? Das sind, glaube ich, ein paar gute Fragen, die wir uns immer mal wieder stellen sollten, wenn wir merken, dass wir den Stress nicht aus dem Leben bekommen. Genau. Cortisolspiegel kannst du aber auch senken, indem du auf Kaffee und Alkohol verzichtest und dich viel draußen an der frischen Luft bewegst, also vorzugsweise gerne noch im Wald, aber eben mit Ruhe und nicht durch den Wald hetzen. Ansonsten gilt für die Problemzone Bauch, Pause einhalten, Maß halten, die Lebe-Leichte-Regeln eben und zusätzlich würde ich dir gerade bei zu viel Bauchfett empfehlen, kein Zucker, wenig Obst, um wirklich an dieses Bauchfett ranzukommen. Und natürlich regelmäßige Bauchübungen. Lenka, eine Teilnehmerin aus meinem Lebe-Leichter-Kurs, hatte dieses Problem auch und ich habe ihr da ein paar Übungen gezeigt, die sie machen kann, also diese ganz klassischen Sit-Ups natürlich, aber hab ihr gesagt, du, wenn du morgens aufwachst, mach einfach mal die Bettdecke weg, bevor du aufstehst und fahr doch mal eine Weile Fahrrad mit den Beinen oder beschreib mal mit geschlossenen Beinen so in der Luft die Buchstaben deines Namens oder Guten Morgen. Und dann gibt's noch eine ganz gute Übung, wenn du dich auf den Rücken legst und dich oben an irgendetwas festhältst, also am Tischbein zum Beispiel, und dann mit geraden Beinen, kerzengerade, die Beine so in den 90-Grad-Winkel anhebst. Also das geht ganz schön auf die Tiefenmuskulatur auch in der Bauchgegend. Und das hat sie regelmäßig gemacht und hat gesagt, Mensch Heike, das hat tatsächlich funktioniert, Bauch ist schon weniger geworden. Die Sibylle fragt auch noch, hast du Tipps, was man gegen eine Fettleber tun kann? Ja, habe ich. Und zwar ein Zucker- und Alkoholverzicht. Alkohol ist glaube ich, so den meisten klar, wenn sie Fettleber hören. Aber eine Fettleber entsteht ja nicht nur durch Alkohol, sondern kann auch durch langjährigen erhöhten Zuckerkonsum entstehen. Das Problem ist, dass wir ganz oft bei Zucker nur an den erhöhten Blutzuckerspiegel und an die Ausschüttung von Insulin denken. Aber Zucker, also der Zucker zum Süßen, besteht ja immer aus den Molekülen Fructose und Glucose. Und die Glucose, die geht ins Blut, steigt dieser Blutzuckerspiegel, dann wird Insulin ausgeschüttet, aber diese Glucose versorgt unsere Zellen mit Nahrung. Aber die Fructose tut das nicht. Die bleibt in der Leber und wird dort zu Fett umgewandelt. Und so kann bei jahrelangem übermäßigem Zuckerkonsum eine Fettleber entstehen. Und dabei ist das auch ein bisschen egal, ob das der weiße Haushaltszucker ist, ob das Rohrzucker ist oder auch Honig ist. Chemisch gesehen ist das alles dasselbe. Jetzt gibt's eine gute Nachricht. Die Leber kann man tatsächlich entfetten, wenn man seine Ernährung umstellt, den Zuckerkonsum einstellt und viel Gemüse isst. Gerne auch Milchprodukte, Hülsenfrüchte, Eier, aber eben keinen Zucker. Und lass gerne auch mal das Obst für eine Weile weg, zumindest das Zuckerreiche. Gegen eine Handvoll Beeren im Müsli ist jetzt nichts einzuwenden, aber manche, die übertreiben es wirklich eben auch mit dem süßen Obst. Da kommt dann so in jedes Obst eine Banane rein oder eine Mango oder die Weintrauben und da ist einfach auch super viel Zucker mit drin. Okay, dann gab es eine Frage, welche Besonderheiten gibt es beim Abnehmen in den Wechseljahren? Also das hat sie auch gefragt, genau. Bei den Wechseljahren ist es ja so, durch die Hormonumstellung, also vor allen Dingen durch das Absinken des Östrogenspiegels, kann dein Hungergefühl immer mal wieder auch steigen und auch das Fett sich eher um die Bauchregion verlagern. Das wissen die meisten, aber alleine sich das nochmal bewusst zu machen, dass das auch normal ist, hilft dir vielleicht auch mit kleinen Abnehmschritten zufrieden zu sein. Und gerade wer eine lange Diätkarriere hinter sich hat, wird mit Beginn der Menopause feststellen, dass Abnehmen plötzlich auch gar nicht mehr so leicht ist. Und das hat natürlich auch etwas mit dem veränderten prozentualen Anteil von Fett und Muskelmasse zu tun, aber auch mit den hormonellen Veränderungen, die Wechseljahre mit sich bringen. Und hier kannst du richtig viel mit einem gesunden Lebensstil entgegenwirken. Auch wenn das Konsequenz verlangt, Disziplin verlangt, aber es ist so effektiv und es lohnt sich einfach in dich und deine Gesundheit und damit auch dein Wohlbefinden zu investieren. Du könntest gerade zu Beginn der Wechseljahre lebe leichter zu deinem Hobby, zu deinem Lebensstil machen. Und mein Tipp Nummer 1 ist einfach die Bewegung. Ich kann es überhaupt nicht oft genug sagen, Bewegung ist die Lösung für fast alles. Und Gemüse. Genau, Bewegung und Gemüse, das ist es. Diese Kombi ist unschlagbar. Also geh spazieren, fahr Fahrrad, lass das Auto so oft stehen, wie es überhaupt nur geht, werde aktiv, sitz nicht so lange am Rechner, steh mal zwischendurch auf, bück dich auch ruhig öfters mal, zieh deine Socken im Stehen an, Schuhe sowieso, putz dir die Zähne, während du auf einem Bein stehst, mach mal ein paar Liegestütze an der Arbeitsplatte, während morgens dein Kaffee durchläuft. Fenster putzen, Straße kehren, Bad putzen, sieh es als kostenloses Fitnessstudio. Da liegt irgendein Krümel bei dir auf dem Boden, warte nicht drauf, bis du mit dem Staubsauger drüber gehst, bück dich einfach mal. Das alles ist Bewegung und ist auf jeden Fall förderlich. Und dann ernähre dich nach den Lebe-Leichte-Regeln. Achte vielleicht darauf, dass du dich möglichst basisch ernährst. Also wir empfehlen ja das Drittel Gemüse. Ich rate meinen Teilnehmern auch gerade so in den Wechseljahren immer ein gutes Drittel. Wegen mir kann da gerne auch mal der halbe Teller mit Gemüse gefüllt sein und gerne ein gutes Öl dazu. Ich bringe unser Öl immer aus Sardinien mit, direkt von der Insel, in der Ölmühle unseres Vertrauens gepresst. besser geht nicht, aber eben auch ein Leinöl zum Beispiel, so eine ganz gute Kombination, da haben wir im Liebe-Leichter-Buch ja auch einige Sachen aufgeschrieben. Ist nicht zu viele leere Kohlenhydrate und ist auch nicht unbedingt zu viel Fleisch oder Quark und Joghurt. Also grundsätzlich nicht zu viele tierische Produkte, wenn du dich basisch ernähren möchtest. Hülsenfrüchte sind in Ordnung und Kartoffeln und Süßkartoffeln sind auch immer eine ganz gute Lösung. Und wenn du trinkst, trink möglichst Leitungswasser ohne Kohlensäure. Morgens dann gerne mal eine Frischkornmüsli oder Hafermüsli. Also Frischkornmüsli, wenn du nicht weißt, was das ist, da schrotest du den Abend vorher ein paar Körner deiner Wahl und weichst die in Wasser ein und am nächsten Morgen kommt ein bisschen Öl dazu, Teelöffel Leinöl und ein bis zwei Teelöffel Sahne oder auch ein Esslöffel Sahne mit dazu. Oder aber, was auch super lecker ist, zum Beispiel der Hirseporridge aus unserem Buch. Genau, das ist immer eine ganz gute Wahl. Ja, und dann haben wir zu den Wechseljahren, habe ich noch eine Frage bekommen von der Katrin. Ich bin in den Anfängen der Wechseljahre und das ganze Angebot von Vitaminen, Mineralstoffen, Tees und Kapseln verwirrt mich total. Kannst du mir etwas empfehlen, was wirklich sinnvoll ist? Ich nehme seit längerem Kollagenpulver, was meine Haut sehr gut tut, auch Selen, Vitamin D und Magnesium. Gerne möchte ich auch meine Venen unterstützen, da ich zu kleinen Besenreißern neige. Ich würde mich über eine Empfehlung freuen. Tja, liebe Katrin, natürlich hat sich die Industrie die Not der Frauen in den Wechseljahren zunutze gemacht. Ich selber werde ja im Juni 58 und darf wohl sehr dankbar sein, dass ich so gut wie keine Wechseljahrsbeschwerden hatte. Also keine stimmt jetzt nicht. Ich habe 2017 mal ein halbes Jahr nicht ganz so gut geschlafen und hatte 2018, 2019 mal ziemlich heftig mit meiner Blase zu tun, so in Dauerschleife. Das ist so meine Schwachstelle. Aber ich bin dankbar, dass ich ansonsten wirklich nicht so viele Wechseljahrsbeschwerden hatte. Also ich habe weder Hitzewallungen noch irgendwelche anderen Zipperlein. Vielleicht habe ich die sogar und ordne es nur nicht den Wechseljahren zu, keine Ahnung. Aber natürlich kenne ich viele Frauen, die damit große Mühe haben. Und ich glaube, das ist wirklich sehr unangenehm. Wir hatten gerade einen Vortrag für unsere Lebeleichter-Coaches von Birgit Köhnlein, also sie ist auch Lebeleichter-Coach, und sie berät unter anderem auch Frauen in den Wechseljahren. Und sie sagt auch, Bewegung, basische Ernährung, Frischkornmüsli, wie ich es dir auch schon empfohlen habe. Und ich bin offen gesagt nicht so ein ganz großer Fan von Nahrungsergänzungsmitteln, also zumindest nicht, wenn nicht ein klarer Mangel diagnostiziert ist. Ich selber nehme zum Beispiel Vitamin D, aber würde es nie einfach nur so nehmen, sondern ich habe den Wert bei einer Heilpraktikerin bestimmen lassen und sie hat mir eine ganz klare Dosierung gegeben und hat mir auch gesagt, welches Omega-3 ich nehmen soll, Vitamin D ich nehmen sollte. Genau, Omega-3-Fettsäure-Kapseln hat sie mir auch empfohlen und die nehme ich allerdings super sporadisch, weil ich relativ viel Fisch esse und wenn du ausreichend Fisch isst, dann brauchst du eigentlich auch keine Omega-3-Fettsäure-Kapseln. Genau, und wenn ich auf Sardinien bin, brauche ich auch kein Vitamin D. Hat mir die Heilpraktikerin empfohlen und da bin ich einfach auf der sicheren Seite, wenn ich das nicht einfach so selber nehme, nur weil das vielleicht irgendeine Firma sagt, dass das wichtig ist in den Wechseljahren. Ich bin ein großer Fan von ätherischen Ölen. Also das ist etwas, was uns auch die Birgit mitgegeben hat, zum Beispiel bei trockenen Schleimhäuten, also von Mund, Nase oder auch Scheide, können Lavendelöl, Mandelöl, Jojobaöl äußerlich helfen. Und wichtig sind hier auch die guten Pflanzenöle im Salat, Leinöl im Müsli. So erhält jede Zelle ihr wichtiges Fett. Dann regen zum Beispiel Bittertropfen den Speichelfluss an, also Radicchio, Chicorée, Rucola sind gut für den Speichelfluss und auch für die Verdauung. Dann regt Ölziehen den Speichelfluss an und bei einem Progesteronmangel könnte man die Waden nach dem Duschen mit Walnussöl einreiben, bei Hitzewallungen Salbeitee trinken oder auch die schweißtreibenden Stellen mit Salbeiwasser waschen. Also das würde, glaube ich, jetzt eine Podcast-Folge sprengen, wenn ich jetzt so sehr viel über die Wechseljahre spreche. Aber es gibt ein ganz gutes Buch, das hatte uns die Birgit empfohlen. Das heißt Meine Hormone bin ich ferngesteuert von Dr. Johannes Wimmer. Ich kann das in den Shownotes gerne mal verlinken. Und was ich dir wirklich auch sehr empfehlen kann, dass du dich mal von einer Heilpraktikerin beraten lässt. Das finde ich irgendwie noch ein bisschen besser, als zu einem Arzt zu gehen, weil die einfach ganzheitlicher aufgestellt sind. Und da würde ich dir sehr die Heilpraktiker empfehlen von der Schule für christliche Naturheilkunde. Geh da sehr gerne mal auf die Webseite, da war ich auch und das hat mir selber auch sehr geholfen. Das kann ich dir sehr gerne auch in den Shownotes nochmal verlinken. Genau, und was die Besenreise angeht, habe ich auch und auch so kleine Blutschwämmchen, aber offen gesagt habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dagegen etwas zu unternehmen. Also auf die Idee bin ich nicht mal gekommen. Und da muss ich ganz offen sagen, da kann ich gar keinen Tipp weitergeben. Das habe ich irgendwie so akzeptiert, dass die da sind. Ich dachte, das ist so Veranlagung. Ich wusste gar nicht, dass man was dagegen machen kann. Muss ich, glaube ich, mal recherchieren. Da bringst du mich jetzt auf was. Genau. Okay. Wir machen mal weiter. Die Pia schreibt, isst du abends noch? Bis wie viel Uhr, wenn und was? Ja, klar esse ich abends. Ich esse ja dreimal am Tag. Ja, halte mich ja selber auch ans Liebe-Leichter-Programm und abends gehört natürlich auch dazu. Ich esse meistens so zwischen 18.30 Uhr und 19.30 Uhr. An den Tagen, an denen ich mit Liebe-Leichter unterwegs bin, meistens später, weil ich da einfach später nach Hause komme. Und was ich esse, ist ganz unterschiedlich. Ich esse abends meinen kleinen Teller, weil ich immer mittags warm koche. Es ist so gut wie immer Rohkost mit dabei. Also ich vertrage Rohkost am Abend auch ganz gut. Das verträgt ja nicht jeder ganz gut. Das muss man so ein bisschen ausprobieren. Meistens esse ich ein belegtes Brot mit Käse oder Aufstrich oder auch mal Avocado. Manchmal noch einen kleinen Joghurt mit Nüssen. Wenn ich den mittags nicht gegessen habe, so als Mini, dann esse ich den abends. Wenn ich morgens Brötchen gegessen habe, esse ich abends nicht nochmal Brot. Also ich esse 6-mal in der Woche morgens Müsli und 1-mal in der Woche esse ich morgens Brötchen. Genau, ich esse selten 2-mal am Tag Brot. Die Empfehlung gebe ich auch an meine Teilnehmer immer weiter. Ich esse dann, wenn ich kein Brot abends esse, relativ viel sowas wie Hummus mit Gemüsesticks. Ich koche mir auch mal eine Suppe oder mache mir einfach mal einen Salat und ein bisschen Feta rein oder ein bisschen Fisch dazu. Und ja, da esse ich vielleicht auch mal eine kleine Scheibe Brot dazu, aber jetzt nicht so das klassische belegte Brot. Und ich mache mir dann eher nochmal so eine Kartoffel mit dazu. Genau, gestern gab es einen Rest gebackenen Blumenkohl vom Tag davor. Den habe ich mir einfach nochmal kurz warm gemacht, ein bisschen Hummus dazu. Das war lecker und hat mich satt gemacht. Heute Abend esse ich eine frische Paprika, auch mit Hummus, ein Stück Forelle dazu. Also eigentlich ein bisschen unspektakulär, aber ich esse immer abends etwas. Ich würde nie auf die Idee kommen, abends nichts zu essen, weil wenn ich nichts esse, oder auch wenn ich zu wenig Kohlenhydrate esse, dann schlafe ich schlecht. Und das will ja auch keiner. Genau, dann fragt die Larissa, wie oft backst du Kuchen für dein Zuhause? Gibt es bei euch den traditionellen Wochenendkuchen? Tja, da zitiere ich mal meine Tochter vor ein paar Jahren, die gesagt hat, Mama, es gibt die anderen Mütter und es gibt dich. Die anderen Mütter, die backen am Wochenende Kuchen. Du backst so gut wie nie und wenn du mal backst, dann ist das für die Gemeinde. Da musste ich ein bisschen lachen und das ist tatsächlich so. Ich backe so gut wie nie Kuchen. Warum? Weil ich mich kenne, weil ich den nämlich einfach auch aufesse, meistens auch zu viel. Und ich habe dabei früher sehr viel gebacken und kann eigentlich auch gar nicht so schlecht backen, als meine Tochter noch nicht geboren war. Aber als ich dann 1998 zu Weight Watchers kam und gesehen habe, wie viele Punkte bzw. Kalorien so ein Stück Kuchen hat, ist mir jedes Stück im Mund stecken geblieben. ich wollte dafür einfach meine Punkte nicht hergeben, für so ein bisschen Kuchen. Und so gerne esse ich eben auch keinen Kuchen. Und ich kann mich noch erinnern, damals haben meine Freundin und ich einen Backwettbewerb veranstaltet, so auf die Art, wer kann den Kuchen mit den wenigsten Punkten. Ich glaube, ich habe damals gewonnen. Mein Rezept sah so aus, ich habe so eine Art Philadelphia-Torte gemacht. Ich habe Löffelbiskuit in 0,1%iger Milch getunkt, habe dann zuckerfreie Mandarinen aus der Dose drauf gemacht und eine Creme aus 0,2%igem Frischkäse mit gelber Götterspeise und 0,1%igem Joghurt und mit Süßstoff. Da konnten wir locker, was die Punkte angeht, ein Viertel Kuchen von essen. So leicht war der und wir saßen dann immer da und meinten, oh, ist der lecker. Und wenn ich heute drüber nachdenke, dann fasse ich mich an den Kopf und denke, was haben wir damals wohl gemacht? Genau, solche Zeiten sind auch vorbei. Wenn ich Kuchen esse, dann esse ich einen ordentlichen und esse dann lieber nur ein Stück. Und dann wären meine Lieblingskuchen Zwetschgenkuchen mit Streuseln, das ist mein absoluter Favorit. Donauwellen esse ich gerne, Rhabarberkuchen, Nusskuchen und Hefezopf. So, jetzt weißt du das auch, falls ich mal zu dir zum Kaffee komme, kannst du dir einen von diesen Kuchen auswählen. Genau. Ja, das klappt meistens auch ganz gut, wenn ich irgendwo zum Kaffeetrinken eingeladen bin, aber wenn ich den Kuchen zu Hause hätte, garantiere ich für nichts. Also so einen Zwetschgenkuchen, den ich selber frisch gebacken habe, oh, ich glaube, da würde ich einfach immer nochmal essen und vielleicht auch gerade dann, wenn die anderen weg sind, so heimlich, dass keiner mitkriegt, da werde ich, glaube ich, einfach schwach. Und deswegen backe ich eher selten Kuchen. Hin und wieder backe ich, wenn die Kinder kommen, dann gibt es sowas wie Zitronenkuchen, Tiramisu, Maracuja Pfirsich, Nusskuchen, das essen die Kinder ganz gerne. Und dann esse ich hin und wieder auch ein Stück, aber das ist eher die Ausnahme. Kaffeegäste haben wir eher selten. Wir kriegen, wenn wir Besuch bekommen, eher abends Besuch. Von daher erübrigt sich dieses Problem auch. Genau, die Jenny fragt, ab wann ist es denn empfehlenswert, nach dem Sport etwas zu essen, sozusagen als Erholungssnack? Ich mache meinen Sport morgens vor dem Frühstück oder circa eine Stunde nach dem Frühstück. Ich bräuchte eigentlich nach dem Sport nichts zu essen, aber es gibt ja auch viele, die behaupten, dass man einen Belohnungssnack bräuchte. Tja, du hast es schon richtig ausgedrückt. Es gibt diejenigen, die behaupten. Das Netz ist voll von Empfehlungen und ich finde das teilweise wie in einem Dschungel. Man weiß nicht so richtig, wie man sich mit den ganz vielen verschiedenen Empfehlungen zurechtfinden soll. Also alleine was das Thema Ernährung betrifft, gibt es täglich 250 neue wissenschaftliche Studien. Und das, was ich jetzt heute sage, das könnte morgen schon widerlegt sein. Und ich habe letztens erst in einem Buch gelesen, dass es sinnvoll sei, sich so 15 bis 30 Minuten nach dem Essen zu bewegen, weil dann die Blutzuckerspitze nicht so hoch wäre. Andere wiederum, oh, jetzt fährt hier gerade ein Laster vorbei, ob du das gehört hast, genau. Wo war ich? Genau, andere wiederum sagen, nee, lieber vorher bewegen, damit der Körper an die Fettreserven geht. Tja, und ich sag meinen Teilnehmern immer, mach es so, wie es für dich passt. Ende. Hauptsache, du bewegst dich regelmäßig. Genau, und ich finde gerade, Gott hat uns einfach auch einen Verstand gegeben, einen gesunden Menschenverstand gegeben und den dürfen wir auch einsetzen und auch ein kleines bisschen mal in uns hineinfühlen. Aber wenn du zu diesen Themen, gerade zu diesen Lebe-Leichter-Themen, weitere Unterstützung, auch Motivation oder Tipps brauchst, dann melde dich doch sehr gerne zu einem meiner nächsten Lebe-Leichter-Kurse an. Ich starte am 9. April mit zwei Dienstag-Zoom-Kursen um 17 und um 18.30 Uhr. Es gibt noch freie Plätze und ich freue mich auf 12 gemeinsame Wochen mit dir. Du kannst dich sehr gerne über meine Webseite anmelden, lebeleichter.com. Aber es muss natürlich nicht bei mir sein. Du kannst dich auch bei jedem anderen Lebeleichter-Coach anmelden. Da kannst du einfach mal auf unsere gemeinsame Seite schauen. Die Seite heißt lebe-leichter.com und da findest du reichlich Angebote online und auch Präsenz. Ja, das waren soweit die fachlichen Fragen. Und ich sehe schon, der Podcast wird heute etwas länger als 30 Minuten. Also für den Fall, dass es dir jetzt reicht, das waren all die fachlichen Fragen, die ich bekommen habe. Und ich habe jetzt noch zwei Fragen, die persönlich sind, die ich dir sehr gerne noch beantworte. Und wie gesagt, wenn dir das jetzt zu viel ist, dann schalte die Podcast-Folge doch einfach aus und höre an der Stelle später oder morgen weiter. Die Esther fragt mich, wie wäre dein Leben wohl verlaufen, wenn du deinen Mann nicht kennengelernt hättest? In welchen Aspekten hat er dich am meisten geprägt? Tja, was wäre wenn? Die Frage könnte man sich immer mal wieder stellen in ganz unterschiedlichen Bereichen, zu ganz unterschiedlichen Fragen. Aber wo fangen wir an und wo hören wir auf? Die Frage, die ich mir so am öftesten in meinem Leben gestellt habe, war, was wäre, wenn wir am 14. August 2000 nicht zum Strand gegangen wären? Dann wäre unser Sohn nicht ertrunken. Unser ältester Sohn meinte mal vor vielen Jahren, Mama, weißt du, vielleicht wäre er dann anders verunglückt. Vielleicht war es seine Zeit. Wir wissen es nicht. Gott hat ja irgendwie auch einen Plan für unser Leben. Was wäre, wenn ich damals nach meinem Realschulabschluss doch noch Abitur gemacht hätte? Dann hätte ich meine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten nicht gemacht und meine Freundin Karin nicht kennengelernt. Aber vielleicht wäre da jemand anders auf dem Gymnasium gewesen, weil eben Gott einen Plan mit meinem Leben hätte. Und wenn ich nicht in diese Gemeinde gekommen wäre, dann hätte ich auch meinen Mann gar nicht kennengelernt. Wie wäre also mein Leben wohl verlaufen, wenn ich ihn nicht kennengelernt hätte? Ich wäre vermutlich einmal keine Pastorenfrau geworden. Das heißt, habe ich mir wirklich Gedanken darüber gemacht. Ich hätte viele Möglichkeiten, die ich hatte, vielleicht so gar nicht gehabt. Also ich habe ja in meinem Leben unheimlich viele Frauentage gemacht, veranstaltet. Ich habe gepredigt, habe viele Vorträge gehalten. Und ich weiß nicht, ob ich das einfach so als normales Gemeindemitglied als Leitung hätte übernehmen können, ob ich mich überhaupt getraut hätte, ob ich überhaupt auf die Idee gekommen wäre. Ich hätte auf der anderen Seite aber auch nicht diese Verantwortung als Pastorenfrau gehabt. Ich bin jetzt seit 32 Jahren Frau eines Pastors, mit all den Möglichkeiten, aber auch mit all den Herausforderungen. Und heutzutage ist es ganz oft üblich, dass die Frauen der Pastoren gleich noch mit eingestellt werden. Damals und bei mir und ist es auch bis heute selbstverständlich, alles ehrenamtlich zu machen. Und das ist auch absolut in Ordnung und das habe ich auch all die Jahre sehr, sehr gerne gemacht. Aber so im Rückblick war es hin und wieder schon auch viel Verantwortung und auch Druck, den ich damit getragen habe. Vielleicht hat das nicht einmal irgendjemand von mir erwartet, aber ich ticke so und wollte mich natürlich auch mit meinen Gaben einsetzen. Und es wäre vielleicht manchmal ein bisschen leichter gewesen, einfach nur Gemeindemitglied zu sein und irgendeinen Dienst zu übernehmen. Ja, und hätte ich meinen Mann nicht geheiratet, hätte ich mit der Verwaltungsschule damals weitergemacht und würde heute wohl im gehobenen Dienst arbeiten, als Abschnittsleitung oder Abteilungsleitung. Meine Freundin Karin, mit der ich die Berufsschule zusammen gemacht habe, die hat das gemacht und das hätte ich sicherlich auch gemacht. Das war unser gemeinsames Ziel, aber ich habe mich dann zugunsten meines Mannes entschieden, der in Erzhausen ein Theologiestudium begonnen hat und ich bin dann mit ihm umgezogen. Und wer weiß, ob ich dann auf die Idee gekommen wäre, mich als Ernährungsberaterin ausbilden zu lassen, wenn ich im öffentlichen Dienst gearbeitet hätte. Dann hätte ich Beate wohl auch nicht kennengelernt und dann wäre Lebe leichter so nicht entstanden. Beate und ich, wir ergänzen uns ja zu 100% und ich glaube, keine von uns beiden hätte das Programm so alleine herausbringen können. Ich glaube, es war wichtig, dass wir uns gefunden haben und dass jede so mit ihren Gaben sich da einbringt. Und das ist bis heute noch so geblieben. Ja, hätte ich meinen Mann nicht geheiratet, hätte sich vielleicht auch mein Glaubensleben anders entwickelt. Vielleicht wäre ich sogar mal an einen Punkt des Zweifelns gekommen oder wäre vielleicht irgendwie anderweitig gestruggelt. Aber als Pastorenfrau war für mich immer klar, Gemeinde, Gottesdienst, Gemeinschaft mit Gläubigen, das gehört zu unserem Leben dazu. Dafür haben wir uns entschieden, dafür sind wir verantwortlich. Und da ich auch sehr verantwortungsbewusst bin, habe ich diese Rolle auch eingenommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das anders gewesen wäre, wenn ich meinen Mann nicht geheiratet hätte. Das ist mir gerade im letzten Jahr so bewusst geworden. Und jetzt mit dieser Frage, ja, habe ich mich da einfach auch nochmal dran erinnert. Aber wer weiß schon, wie ich mich entwickelt hätte. Als ich meinen Mann kennenlernte, war ich 19, kurz bevor ich 20 Jahre alt geworden bin. Ein Jahr später, mit 21, haben wir geheiratet. Mein Mann ist acht Jahre älter und mir so in manchen Dingen etwas voraus. Und wo er mir immer ein Vorbild war, das war seine positive Lebenseinstellung. Das war bei mir nicht so selbstverständlich. Ich bin oft eher vom Schlimmen ausgegangen und ich muss mich immer entscheiden, auf das Gute zu schauen. Und natürlich hat das was mit meiner Vergangenheit zu tun, auch mit meiner Prägung in meiner Kindheit und dem fehlenden Urvertrauen. Wenn du unser Buch Trau dich gelesen hast, dann weißt du das. Aber für meine Lebensfreude und meine positive Sicht auf die Dinge musste ich kämpfen, muss ich auch heute immer noch kämpfen. Und da war mir mein Mann eine große Unterstützung. Und ich bin durch ihn viel selbstbewusster geworden. Das heißt also, mein Selbstwert war ziemlich im Keller nach meiner Kindheit und auch Jugendzeit. Ich bin mit sehr viel Leistungsdruck und Anspruch auf Perfektion groß geworden. Und das habe ich natürlich auch übernommen. Als Kind, auch als Jugendliche, habe ich Mobbing erlebt. Und das hat nicht unbedingt dazu beigetragen, dass sich mein Selbstwert gesteigert hat. Und als ich mich dann mit 18 Jahren bekehrt habe, ist es schon etwas besser geworden. Aber mein Mann hat eine Eigenschaft an sich, für die bin ich ihm bis heute dankbar. Bei allen Höhen und Tiefen, die wir als Ehepaar hatten, bei allem, was ich an ihm gut finde und mich anderes einfach auch nervt, gibt es etwas, was mein Leben ziemlich verändert hat. Mein Mann hat mich immer so geliebt und genommen, wie ich bin. Und er hat nie versucht, einen anderen Menschen aus mir zu machen oder mich irgendwie zu verändern, mehr von mir zu verlangen. Egal, ob ich fleißig oder nicht fleißig war, ob es zu Hause ordentlich war oder wir im Chaos versunken sind, ob ich Kleidergröße 44 oder 38 getragen habe. Es gab für ihn nie einen Unterschied und er hat mich nie spüren lassen, dass ich so oder so besser oder schlechter bin und ich konnte mich immer so entfalten, wie ich das gerne wollte. Also es gab schon die ein oder andere Einschränkung. Also er war damals nicht dafür, dass ich mich als Ernährungsberaterin ausbilden ließ und für die Firma Weight Watchers arbeiten wollte. Aber meine Argumentation hat ihn dann doch überstimmt. Da habe ich mich durchgesetzt und heute weiß er das, glaube ich, gar nicht mehr. Aber das war damals die richtige Entscheidung. Aber wenn er absolut Nein gesagt hätte, hätte ich das auf jeden Fall auch nicht gemacht und bin dann dankbar, dass er dann doch auch eingelenkt hat. Aber auch so vor ein paar Jahren, wo ich wirklich viel zu tun hatte, war er derjenige, der dann mal gesagt hat, du pass mal auf, ein Vortrag im Monat reicht. Ich möchte nicht, dass du öfters unterwegs bist. Wir brauchen dich hier zu Hause und du musst auch ein bisschen auf dich aufpassen. Egal, was ich für Ideen hatte, er hat mich immer in allem unterstützt, hat nicht Nein gesagt und hat mich, was das angeht, auch immer gefördert. Also hat mich einfach auch freigesetzt, dass ich Dinge tun konnte. Und gerade vor ein paar Monaten habe ich eine neue Idee bzw. einen Wunsch gehabt, den ich erstmal mit meinem Mann besprechen musste, bevor ich da losgegangen bin und die Entscheidung getroffen habe. Ich unterrichte ja schon seit vielen Jahren an der Schule für christliche Naturheilkunde und ich habe von Anfang an den Wunsch gehabt, selber die Ausbildung zu absolvieren, gerade im Bereich Ernährung. Und jetzt denkt jeder, wieso, die ist doch Ernährungsberaterin. Aber ich hatte tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr, wann war denn das, 2000, 8, glaube ich, oder 9, hatte ich mal eine Ausbildung angefangen, auch zur Gesundheitsberaterin mit Entspannungspädagogik. Das habe ich dann auch abgeschlossen mit einer Prüfung und habe dann aber diese Ausbildung abgebrochen, weil sie sehr, sehr, sehr esoterisch war. Und damals gab es die Schule für christliche Naturheilkunde noch nicht. Genau, und jetzt habe ich da eben selber unterrichte da selber seit, glaube ich, 9 Jahren zum Thema Sinn und Unsinn von Diäten. Und ich bin jedes Mal begeistert, wenn ich dann dort bin und mitbekomme, wie die dann ihre ganzen ätherischen Öle am Verteilen sind und so viele Gesundheitssachen da haben und ihre Pflanzen und ihr Wissen. Also hat mich begeistert, das ungemein und die ganze Art, wie sie da miteinander auch umgehen. Und dann habe ich immer gedacht, eigentlich würde ich das sehr gerne auch mal absolvieren, aber das ist natürlich eine Kostenfrage und das ist natürlich auch eine Zeitfrage, weil das einmal im Monat an 3 Tagen immer an einem Wochenende stattfindet. Naja, jetzt sind ja die Kinder alle aus dem Haus und jetzt gibt diese Schule eben auch online und da habe ich mir überlegt, das wäre irgendwie cool. Und ja, ich arbeite als Ernährungsberaterin beziehungsweise eigentlich als Fachfrau für Ernährungs- und Gewichtsmanagement, also dafür habe ich die IHK-Prüfung ja gemacht. Und Ernährungsberater ist kein geschützter Begriff. So von daher weiß ich schon eine ganze Menge zum Thema. Ich habe 26 Jahre Berufserfahrung, aber hauptsächlich, was das Thema Abnehmen betrifft. Aber immer dann, wenn es um Ernährungsmedizin geht, muss ich selber nachschauen, weil ich das einfach nicht gelernt habe. Das habe ich nicht auf dem Schirm, das weiß ich nicht. Und es ist natürlich auch nicht so oft bei mir Thema, aber ich denke jedes Mal, das interessiert mich einfach so sehr. Und jetzt ist dieser Wunsch entstanden, ich das meinem Mann gesagt und dann war er erstmal ein bisschen skeptisch, aber dann war er einverstanden. Einzige Herausforderung, die ich habe, ich muss 2-mal zu einer Präsenzveranstaltung für eine Woche, dann muss ich mir mal überlegen, was ich mit dem Hund mache, aber ich denke mal, dann wird mein Mann auch auf Aimee aufpassen. Genau, und das alles wäre vielleicht bei einem anderen Mann anders gewesen, keine Ahnung. Was ich aber überhaupt nicht mache, ich überlege überhaupt nicht, was wäre denn besser gewesen. Denn es wird immer Dinge geben, die wären vielleicht besser. Keine Ahnung, der Mann hilft mehr im Haushalt, der spielt mehr mit den Kindern, der verdient mehr Geld. Es wird immer etwas geben, auch bei dir, wo du denkst, ja, irgendwie blöd. Aber umgekehrt ganz genauso. Es gibt keinen Mann, bei dem alles nur so super hundertprozentig läuft. Und wir Frauen sind ja auch nicht perfekt. Wir haben uns füreinander entschieden und da machen wir das Beste draus. Und deswegen ist es zum Beispiel echt ganz gut, so etwas mal zu reflektieren. Also vielen Dank auch für die gute Frage. Genau. Und jetzt kommt die letzte Frage. Bedauerst du was als Mama? Welche Dinge würdest du deinem jüngeren Ich als Mama sagen? Ich kenne offen gesagt keine Mama, die nichts bedauert. Manches ist ja sehr persönlich und das würde ich auch wirklich lieber für mich behalten. Da gäbe es schon Dinge, die würde ich anders machen, aber eben, das ist sehr persönlich. Aber ein paar Sachen, wo ich ganz offen auch drüber spreche, ist, ich glaube, ich würde als Mama nicht mehr ganz so streng sein. Ich fand, ich war recht streng, weil ich immer so ein bisschen Angst hatte, dass mir die Kinder sonst auf der Nase rumtanzen. Ich glaube, heute würde ich eher einlenken. Ich glaube, ich würde heute bei meinen Kindern ein bisschen mehr mit der Schule hinterher sein. Meine Kinder haben sich alle sehr schwer getan. Die haben jetzt alle einen guten Job beziehungsweise ein gutes Studium, aber sie haben einfach ein bisschen länger dafür gebraucht. Und ich könnte mir vorstellen, wenn ich als Mutter noch ein bisschen mehr dahinterher gewesen wäre, ich weiß es nicht, die Kinder sagen immer, nee Mama, du hast da nichts mit zu tun. Aber wenn ich das so manchmal sehe, wie Mütter wirklich mit ihren Kindern lernen, muss ich wirklich sagen, das habe ich nicht gemacht. Da habe ich nicht so Bock drauf gehabt. Ne? Also klar habe ich die auch Vokabeln abgefragt, aber ich bin da nicht so sehr hinterher gewesen. Hatte allerdings auch nicht den super Anspruch, dass meine Kinder immer nur die besten Noten nach Hause bringen. Ich wollte einfach, dass sie ihr Bestes geben und was dann dabei rausgekommen ist, das war für mich auch in Ordnung. Genau, und dann würde ich heute definitiv für emotionale Herausforderungen bessere Alternativen finden. Ich war einfach auch sehr oft überfordert mit Doppelbelastung von 4 Kindern, Haushalt, Ehrenamt und ich habe ja auch immer noch mitgearbeitet. Ich hatte einfach als junge Mutter zu wenig Auszeit, einfach mal für mich. Und ich glaube, das würde ich meinem jüngeren Ich als Mama sagen, dass ich auch auf Zeiten für mich achte, weil ich dann auch als Mama viel, viel entspannter bin. Genau. Und vielleicht würde ich auch meinen Kindern eher noch vermitteln, dass sie so okay sind, wie sie sind. Dadurch, dass ich doch eher zu denjenigen gehöre, die eben auch leistungsorientiert sind. Ich habe einen leichten Hang zur Perfektion, jetzt nicht sehr ausgeprägt, aber in bestimmten Bereichen schon. Und ich hätte das sehr gerne auch anders. Ich wäre das gerne auch nicht. Aber man sucht sich seine Persönlichkeit ja auch nicht aus und ich bin auch so groß geworden. Und ich werde das meinen Kindern auch auf irgendeine Art und Weise vermittelt haben. Also ich habe, es ist mir nicht bewusst gewesen und ich habe da auch ganz bewusst darauf geachtet, dass ich ihnen immer vermittelt habe, hey, ich habe euch lieb, so wie ihr seid, alles gut. Aber weißt du, manchmal brauchst du dafür nicht mal Worte, manchmal ist dein eigener Lebensstil so, dass Kinder sich das auch abgucken, denn du kannst sie erziehen, wie du willst, aber sie machen dir dann doch alles nach. Genau, das sind so die Sachen, die mir eingefallen sind, aber in alles in allem muss ich sagen, habe ich ja ein wundervolles Verhältnis zu meinen Kindern, da bin ich auch sehr dankbar für und wenn ich mit ihnen darüber spreche, dann meinen sie immer, sie wüssten gar nicht, dass ich so streng gewesen war, die können sich an Waldspaziergänge, an Spielplatzbesuche, an Basteln erinnern, an Plätzchen backen und wundervolle Geburtstagsfeiern und jetzt sind sie entweder nett oder es gibt sowas wie Gnadenamnesie. Aber ich glaube, wenn wir uns solche Fragen stellen, dann ist es gut, dass wir auch die Vergebung mit ins Spiel bringen. Denn egal, was passiert ist, auch wenn wir uns Dinge vorwerfen, es gibt eine Vergebung, die von Gott kommt, die von den Kindern kommen kann und aber auch von uns selber. Und in 1. Johannes 3, 19 und 20 heißt es, hieran erkennen wir, dass wir in der Wahrheit leben und Gott voller Zuversicht begegnen können, selbst wenn unser Herz uns verurteilt, denn Gott ist größer als unser Herz und er weiß alles. Und wenn was richtig blöd war, dann bitte doch deine Kinder um Vergebung. Und ganz, ganz wichtig ist, dass du auch lernst, dir selber zu vergeben. Ich habe ja in Body Spirit Soul ein ganzes Kapitel dazu geschrieben. Vielleicht hast du das auch schon gelesen. Aber eins ist klar, wir werden als Mütter nie immer nur alles richtig machen. Aber Gott hat dir genau diese Kinder geschenkt und er wusste, du bist die perfekte Mutter oder der perfekte Vater für genau diese Kinder. Er traut dir das zu. Er traut dir zu, deine Kinder zu erziehen, die Ehefrau zu sein für den Mann, mit dem du verheiratet bist. Er traut dir Wechseljahre zu und auch gut für dich und deine Gesundheit zu sorgen. Dann darfst du gerne auch mal ein Stück Kuchen essen. Ja, und wenn ich dich damit meinen Antworten etwas unterstützen konnte, dann freue ich mich. Jetzt wünsche ich dir viel Freude bei der Umsetzung. Bis zum nächsten Mal, deine Heike Malisik.